Becker.
Petkovic.
Becker Petkovic.
Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge Becker, Petkovic und Boris. Wie immer schlagen wir uns herum mit Geräten, mit technischen Schwierigkeiten, mit Wireless Connections. Ich bin in Luxemburg. Wo bist du?
Ich bin zu Hause in Mailand, hier in meinem Büro und bin gut vernetzt und gut verkabelt und bin noch ganz außer Atem, weil ich das Finale Rinderknecht gegen Vacherin geschaut habe und diese Geschichte ist einfach unfassbar.
Ja, da reden wir jetzt direkt darüber, nur falls irgendjemand Schwierigkeiten haben sollte, uns zu sehen oder zu hören oder so und so weiter und so fort. Es gab ein paar Schwierigkeiten auf meiner Seite. Das Internet hier in Luxemburg war nicht ganz so stark, aber ich glaube, wir haben es hingekriegt. Wir schieben es einfach mal auf Luxemburg. Wahrscheinlich genau. Waren es meine Unzulänglichkeiten und hat gar nichts mit der Internetkonnektion hier zu tun, aber wir schieben es einfach mal drauf. Wir haben ganz viel zu besprechen. Die Asientour, bei den Frauen wurde das Masters in Peking vor einer Woche gespielt. Sie spielen jetzt gerade in Wuhan, aber wir kommen beide frisch aus diesem Finale heraus. Wir haben es beide geguckt. Eine absolut absurde Geschichte. Shanghai Masters 1000 im Finale. Arthur Rinderknecht gegen Valentin Vacherot. Valentin Vacherot steht in diesem Moment 202 in der Weltrangliste. Er war nicht mal in der Quali drinne, sondern er kam als Alternative rein und Arthur Rinderknecht, viele haben ihn vielleicht gesehen als Bezwinger von Alexander Zverev, der war auch nicht in den Top 30 bisher. Erzähl mir, wie hast du das Finale verfolgt? Wie ist es dir ergangen? Krasse Geschichte.
Ja, die Frage ist, wo fangen wir an? Also,
ja, Wo fangen wir an?
Valentin Vacherot, ich sag mal, das ist ein Lottogewinn. Wenn du irgendeiner in der Tennis-Community vor 10 Tagen gefragt hättest, A, wer ist Valentin Vacherot? Und B, hat er eine Chance, als eine Alternative in der Qualifikation sich erstmal zu qualifizieren und dann das Masters-Turnier in Shanghai zu gewinnen, hätte jeder gesagt, das geht nicht. Also ich versuche das mal in 3 Sätzen zu fassen. Weltranglistenplatz war er 202, jetzt ist er 40. Das ist ein
Wahnsinn.
Quantensprung. Der ist bei jedem großen Turnier für die nächsten 12 Monate im Hauptfeld. Was kommt dazu? Wie hieß sein Gegner? Arthur Rinderknecht. Das ist nicht irgendeiner, das ist sein Cousin. Sprich, der Vater von Arthur Rinderknecht ist der Bruder von der Mutter von Valentin Vacherot. Was soll ich noch dazu addieren? Also die zwei sind zusammen aufgewachsen. Irgendwann hat sich dann Rinderknecht nach Amerika verzogen, an die Uni, und zwar an die AMU, University of Texas. Und wer hat 4 Jahre später das gleiche gemacht? Valentin Vacherot. Der war auf der gleichen Uni. Und wer war der Head Coach dieser Uni? Ein gewisser Steve Denton. Mit dem habe ich noch gespielt. Das war so Generation,
Generation
Kevin Curran, Steve Denton. Steve Denton hatte in seiner Zeit den besten Aufschlag der Welt. Ich rede Mitte der 80er. Der wollte einfliegen nach Shanghai, aber es gab keine Flüge mehr.
Oh
insofern,
Gott.
Also auch wie viele Matches? Ich kann mich nicht erinnern, dass ein Tennisspieler jemals so viel Matches gewinnen musste, um einen Turniersieg zu bekommen. Sprich, Vacherot, 9 Siege.
Neun Siege,
2 in der Quali, 7 im Hauptfeld. Und auch ein Wort zu Arthur Rinderknecht, der war auch noch nie erste 30. Der hat auf dem Weg auch absolute Weltklasse-Spieler geschlagen.
Mhm.
Wie zum Beispiel Sascha Zverev, wie zum Beispiel Novak Djokovic im Halbfinale und verliert jetzt aus seiner Sicht leider gegen seinen jüngeren Cousin im Finale der Shanghai Masters. Also solche Geschichten gibt's nur im Tennis. Für mich ist das die Tennisgeschichte des Jahres. Und wir lieben Alcaraz und wir lieben Senna. Aber was Valentin Vacherot in diesen Tagen in China vollbracht hat, sucht seinesgleichen.
Also ich muss sagen, fast Boris, ich meine, ich verfolge nicht alle Sportarten dieser Welt, aber so ein paar. Es ist fast die Sportgeschichte des Jahres,
ja,
wenn man das mal in Relation setzt. Das andere, woran ich mich erinnern kann, ist Leicester vor ein paar Jahren, die irgendwie aus den unteren Klassen durchzogen und den Premier League-Titel geholt haben. Aber das hatte ja wirklich niemand auf dem Schirm. Vielleicht so ein bisschen Loïs Boisson bei den French Open, die ins Halbfinale Halbfinale kam. Aber da muss man sagen, wir hatten sie alle schon, die Tennis Insider auf der Damentour hatten sie schon auf dem Schirm. Sie hatte halt einen Kreuzbandriss. Deswegen war sie so zurückgefallen auf der Rangliste. Sie kam jetzt nicht von nirgendwo her. Und das muss man schon auch sagen bei Vacheron, er war auf dem aufsteigenden Ast letztes Jahr, er war nicht mal in der Nähe der Top 100, aber er war auf dem aufsteigenden Ast, hat sehr gut auf der Challenger Tour gespielt und sich dann an der Schulter verletzt, war 7 Monate raus und jetzt im Juni gab er erst sein Comeback. Also es ist jetzt auch nicht so, dass er gar nicht spielen konnte und jetzt auf einmal Tennis entdeckt hat, er konnte schon auch spielen, war lange raus. Aber trotzdem, das ich weiß nicht, ob es im Sport dieses Jahr seinesgleichen findet, muss ich wirklich sagen.
Nein, und auch ein bisschen ein Wort vielleicht zum Preisgeld, weil es geht ja, es ist ein Job und die Spieler verdienen zu Recht auch gutes Preisgeld. Also bis zum Finale hat Vacheron bei Shanghai Masters $597.000 verdient, immer vor Kosten, vor Steuern. In seiner gesamten Karriere hat er genau $594.000 verdient. Also mit einem Turnier $3.000 mehr. Was jetzt dazu kommt, ist das Doppelte. Also der hat in einem Turnier sein gesamtes Karrierepreisgeld verdoppelt.
Der ist das absurd.
Und auch ich meine, die Freude auch nach dem Match, man sieht es ihm förmlich an, dass er gar nicht weiß, welchen Film er gerade schaut, in welchem Tunnel er sich gerade befindet. Er ist jedes Mal sowas von perplex und überrascht, und das traue ich ihm auch zu. Auch die Umarmung dann nach dem Matchball mit seinem Cousin Rinderknecht. Also sowas von nett und sympathisch und wirklich, als würde Rinderknecht sich wirklich freuen, dass sein Cousin, sein jüngerer Cousin hier das Finale gewonnen hat. Also die schönste Tennisgeschichte des Jahres.
Ja, wirklich total krass und total absurd. Vielleicht ein paar Sachen, die man einordnen sollte für diejenigen, die Shanghai nicht verfolgt haben. Die Asientour generell schwierig zu verfolgen, weil sie mitten in der Nacht ist, oftmals in Deutschland. Das Finale war jetzt zu einer ganz guten Zeit, 10.30 Uhr, schön nach dem Sonntagsfrühstück. Aber generell war es nicht so leicht, die ganze Asientour zu verfolgen. Es war unheimlich heiß in Shanghai, Boris. Es war weit über 30 Grad. Es war teilweise 80-90% Luftfeuchtigkeit. Jannik Sinner war von Krämpfen geschüttelt. Du hast ganz oft die Mediziner und die Physiotherapeuten auf dem Platz in Medical Timeouts gesehen. Auch heute Arthur Rinderknecht, wobei bei ihm war es wohl was am Rücken. Auch er hatte ein Medical Timeout im dritten Satz. Aber das waren schon Bedingungen, die an die Grenzen des körperlich Möglichen gehen. Oder Boris, hast du mal in Shanghai gespielt? Wenn bei so einer Hitze ist es ja in Shanghai zu dieser Zeit ist es nicht immer so, aber dieses Jahr war es extrem.
Ja, es ist unheimlich schwül. Ich meine, das ist im Herbst in China, aber die hatten wohl einen Hitzeeinbruch. Aber noch ein paar Fakten. Also abgesagt für das Shanghai Masters haben Alcaraz, Draper und Tsitsipas. Sie sind gar nicht angereist. Jetzt Aufgaben während des Turniers, das habe ich so noch nie gehört. Sinner, Mahac, Ruud, Goffin, Wu, Medvedev, Admane, die haben alle abgesagt während des Turniers. Und dann hat auch Zverev über die Begegnung geklagt. Auch Taylor Fritz war am Grenze.
Er war tot, ja.
An der Grenze seiner Kraft und so weiter. Also das Wetter war besonders. Man kann auch sagen, die Spieler sind alle platt. Ne? Wir haben jetzt hier Mitte Oktober, wir sprechen über das ganze Jahr, über die vielen Turniere, die vielen Verpflichtungen, die vielen Aufgaben, die diese Spieler einfach leisten müssen. Und viele sind es am Ende ihres Lateins. Aber der Asian Swing ist vorbei, jetzt geht der European Swing los. Also Turniere in Wien und Basel, das Masters in Paris. Dazu kommt der Six Kings Slam, sozusagen nächste Woche jetzt in Riad, wo die 6 besten Spieler der Welt auch nochmal spielen. Und dann das ATP-Finale in Turin, das findet dann Mitte November statt. Also das Jahr ist noch längst nicht vorbei für die Top-Athleten. Und bei den Frauen ist es genauso lang. Also ich mache mir ein bisschen Sorgen um die Spieler und Spielerinnen, dass sie einfach körperlich wirklich an ihre Grenze oder über ihre Grenze gekommen sind und es einfach nicht mehr spielen können.
Ja, ich muss dich fragen, Boris. Wir wollten ja, als wir diesen Podcast angefangen haben, haben wir gesagt, wir nehmen kein Blatt vor den Mund. Und du hast ab und zu mal hinter die Kulissen geguckt eines Turniers. Ich habe ab und zu mal hinter die Kulissen eines Turniers geguckt. Es ist normalerweise so, wenn du in der Organisation eines Turniers bist und die Top-Spieler verlieren, dann kriegst du 10 Nervenzusammenbrüche hinter den Kulissen in den Büros der Turnierorganisatoren. Denn wenn die Stars dabei sind, sind die Fernsehquoten höher, das Geld ist höher, die Werbung, die fließt, die Einnahmen sind höher, all das. mit deinem Insiderwissen, so toll die Geschichte ist, dass Vacheron und Rinderknecht hier im Finale stehen, wie sehr hat sich die ATP darüber gefreut oder vielleicht auch nicht gefreut, dass diese beiden Männer im Finale waren? Lass uns mal hinter die Kulissen blicken.
Ja, ich meine, wir reden Tacheles und das müssen wir heute auch genauso machen. Natürlich ist die ATP jetzt mal ganz emotionslos gesprochen. Ich habe jetzt meine Business-Kappe auf. Ja. Natürlich ist die ATP nicht froh aufgrund der ganzen Absagen. So geht's erstmal los.
Ja.
Das heißt, alle Top-10-Spieler, die abgesagt haben, bekommen jetzt einen kleineren Bonus Ende des Jahres. So, Punkt. Das Zweite ist, dass natürlich für die ganzen Sponsoren, für die Fans in China, in Shanghai, auf der ganzen Welt. Ich weiß nicht, wie gut die Quoten heute oder gestern waren, weil einfach die großen Namen gefehlt haben. Ehrenrettung, Medvedev und Djokovic im Halbfinale hat's vielleicht noch gerettet. Aber das Finale Rinderknecht gegen Vacheron, ich weiß nicht, wie viele Länder, ich glaube 190 Länder schauen das Finale zu. Ich glaube nicht, dass es heute ein Finale war mit der besten Quote. Aber die Story macht's. Ne? Es liegt jetzt an der ATP Media Arbeit, einfach diese Story als die Tennis-Story des Jahres zu verkaufen.
Kaufen, ja.
Aber es ist klar, dass die Masters-Turniere erwarten, dass die Top-10-Spieler nicht nur melden, sondern spielen, im Idealfall ins Viertel-Halbfinale kommen. Es ist kein Wunschkonzert, das Tennis-Turnier. Spieler können sich immer wieder verletzen oder früh verlieren. Aber Idealform ist sicherlich, dass Sinan Alcaraz im Finale sind. Wobei, das macht's aus. Ich will nicht jede Woche Sinan Alcaraz sehen. Ich will mal Überraschungen sehen. Deswegen bin ich heute als Tennis-Fan glücklich über das Finale. Ich weiß nicht aber, wo es allen Tennis-Fans genauso geht.
Ja, ich auch. Als Tennis, wie gesagt, als Tennis-Fan freut man sich, dass man mal andere Namen sieht und dass man auch jemanden, wirklich einen klassischen Underdog, oftmals sind ja schon Leute, die Nummer 6 in der Welt stehen, wenn sie gegen Jannik Sinner spielen oder gegen Carlos Alcaraz, sind dann schon der Underdog, obwohl sie 35 Millionen Euro im Jahr verdient haben. Weißt du, da fragst du dich dann auch, wie sehr Underdog ist man dann wirklich mit 35 Millionen im Jahr? Aber jetzt hatten wir mal wirklich einen Underdog, der wirklich, wie du gerade so sehr schön, sehr plastisch erzählt hast, sein Preisgeld fast verdoppelt, sein gesamtes Preisgeld. Und er ist ja nicht 15, es ist ja nicht so, dass er letztes Jahr angefangen hat, sondern er ist schon einige Jahre auf der Tour. Das sind einfach super Geschichten, aber wenn man einmal hinter den Kulissen war und wenn man einmal in, wie du gesagt hast, in das Business des Tennisgeschäfts eingestiegen ist, dann weiß man eben, wie die Verantwortlichen reagieren und wie viel Geld auch da dran hängt. Und deswegen habe ich mich dann gefragt, heute Morgen, boah, wie happy ist die ATP, wie happy ist auch Shanghai, weil wenn man sich mal, wer das Finale geguckt hat, das Stadion war voll, die Stimmung war super und das Finale, finde ich, war auch spannend. Also ich finde, daran kann man absolut nichts aussetzen. Aber die VIP-Sitze unter Roger Federer waren zwei Reihen komplett frei. Und ich glaube nicht, dass wenn Djokovic im Finale steht, sogar wenn Medvedev oder, ne, und klar, Sinkeras, wenn die beiden im Finale stehen, ich glaube nicht, dass diese zwei Reihen in der VIP-Area frei sind. Also das sind dann so Sachen, die man auch akzeptieren muss, leider. Lass uns über die anderen sprechen, die es nicht ins Finale geschafft haben. Novak Djokovic verliert im Finale gegen Vacheron 6-3, 6-4. Also wirklich auch körperliche Schwierigkeiten gehabt, das ganze Turnier über. Und das andere Halbfinale, und ich muss sagen, Boris, für mich die Enttäuschung des Turniers auf eine Art und Weise, auch wenn es total unfair ist, Daniil Medvedev. Weil als ich das Halbfinale gesehen habe, dachte ich, das ist die Chance für Daniil, ein kleines Comeback zu starten. Ich finde, er hat wieder besser gespielt, er serviert wieder besser, er bekommt viel, viel mehr freie Punkte mit dem ersten Aufschlag wieder. Das war eine Zeit lang nicht der Fall. Hat wirklich gut gespielt. Und er hat so ein bisschen den Kopf verloren gegen Rinderknecht gestern, hat den ersten Satz gewonnen, einen schlechten Anfang im zweiten gehabt und dann wurde sofort diskutiert und herumlamentiert und das hat er sich wirklich aus der Hand nehmen lassen. Im dritten war es super eng, nur ein einziges Break, ein Breakball nicht abwehren können und das war's dann. Aber das war für mich so ein bisschen die Enttäuschung, weil ich die Hoffnung hatte, dass Daniil hier in Shanghai ein kleines Comeback starten kann, weil wir brauchen so einen, der eben bei Sinner, Alcaraz, Djokovic, Zverev immer mal wieder so eine Eisenstange dazwischen werfen kann.
Nee, da hast du vollkommen recht. Ich habe Daniels Spiele in Peking und auch in Shanghai gesehen. Peking war Halbfinale, hat ja ein ganz neues Trainerteam mittlerweile. Genau. Hat sich ja von seinem langjährigen Trainer nach den Open getrennt. Und jetzt auch, nachdem er im Viertelfinale gegen Alex de Minaur gewonnen hat, in zwei Sätzen dachte ich, okay, Vacheron wird er gewinnen und da wird er im Finale wahrscheinlich gegen den Novak spielen. Und als ich gestern nach Portofino gefahren bin, war ich überzeugt, dass wir heute über Medvedev Djokovic sprechen und nicht über Rinderknecht Vacheron. Und als ich das gehört habe, war ich total von den Socken. Hab das Finale dann in der Zusammenfassung gesehen. Und ja, da haben wir wieder leider den alten Medvedev gesehen, der sich am Zuschauer geärgert hat, an dem Schiedsrichter und nur immer an sich selber nicht. Und ich glaube, das muss er noch ändern. Er ist sportlich wieder gut, auch körperlich in den Turnieren Shanghai einige Hürden übersprungen, teilweise den Krämpfen nah, aber hat gut gekämpft und hat auch dann gut gespielt im Viertelfinale. Trotzdem, ich glaube, dass er wieder auf dem Weg zurück ist. Also das war noch nicht das letzte Wort von Medvedev, aber ich glaube, der wird sich heute, spätestens heute, ärgern beim Rückflug. Da war mehr drin. Da war mehr drin. Und er hat auch seit Jahren kein Turnier mehr auch gewonnen. Das kommt dazu. Also das wäre die Chance gewesen für das tatsächliche Comeback von Daniel Medvedev. Aber jetzt reden wir über Valentin Vacheron.
Ja, und ich muss eine Sache sagen, als ich Valentin gesehen habe. Ich finde, er sieht aus, wenn man einer künstlichen Intelligenz sagen würde, bitte mach ein Foto eines professionellen Tennisspielers, wie er aussieht und wie er spielt, würde Valentin Vacheron dabei rauskommen. Weißt du, er ist genauso diese mittlere Größe, nicht zu groß, nicht zu klein. Super athletisch, relativ schlanke Beine, aber guten Oberkörper. Dann diese längeren, gewellten Haare und dieser 4-5-Tage-Bart, wenn man sich so vor dem Turnier rasiert hat, aber dann während des Turniers den Aberglauben hat, dass man sich nicht wieder rasieren sollte, bevor man verliert. Weißt du, das sind so irgendwie, ich finde, er sieht aus, wie man sich einen professionellen Tennisspieler vorstellen würde, oder?
Das Einzige, was mir nicht gefällt, ist das Nasenpflaster, Mensch. Das hat man doch in den 90ern getragen. Und zwar Fußballer haben das getragen, nicht Tennisspieler. Aber weißt du was, der wird wahrscheinlich jetzt mit dem gleichen Look schlafen, reißen. Tennisspieler sind abergläubig. Der wird sich, glaube ich, bis er zu Hause ist in Monte Carlo, nicht mehr umziehen. Oder zumindest hoffe ich, dass er sich duschen wird. Aber wird die gleichen Klamotten wieder anziehen. Auch interessanterweise, er lebt in Monaco, Rinderknecht lebt in Frankreich. Die ganze Tennisfamilie von beiden sind total tennisverrückt. Und also bis vor kurzem dachte ich nicht, dass Monaco einen Weltklasse-Spieler rausbringen wird. Gecoacht wird er von Benjamin Ballaré. Er auch ein ehemaliger Profi, auch ein Cousin, aber zweiten Grades. Also das ist wirklich eine Familienangelegenheit. Ich bin mal gespannt jetzt, wie die nächsten Turniere laufen wird, weil jetzt heißt es, plötzlich ist er ein Skalp, der gejagt wird. Jetzt muss er die Leistung bringen, die man von ihm erwartet und ist hoffentlich keine Eintagsfliege.
Ja, das wird spannend. Das wird spannend, wie er jetzt, ob er davon von dieser Euphorie zehrt und weiterhin gut spielt oder ob er einen kleinen Einbruch haben wird. Das werden wir alles sehen. In Monaco muss das die Geschichte sein, der, oh Gott, ich bin immer so schlecht mit den Royals. Was ist er, Prinz Albert? Oder inzwischen Prinz Albert?
Ja,
okay, du bist
besser.
Prinz Albert hat wohl schon Nachrichten geschickt. Heute haben sie gezeigt, die Präsidentin des monegassischen Tennisverbands war da. Und da habe ich auch so gedacht, ich wusste nicht, dass Monaco einen Tennisverband hat. Wahrscheinlich gestern gegründet, seit Vacheron ins Finale in Shanghai gekommen ist. Also es ist schon eine wirklich tolle Story und ich bin sehr gespannt. Boris, wie hast du insgesamt Shanghai oder auch den Asian Swing verfolgt? Vielleicht auch aus deutscher Sicht. Alexander Zverev hat gegen Arthur Rinderknecht verloren. Man muss sagen, er verliert früh, aber er verliert dann schon immer gegen die Spieler, die dann hinten raus weiterhin gut spielen. Es war so bei Auger Aliassim bei den US Open, der hat dann das Halbfinale erreicht, ein Supermatch gegen Jannik Sinner gespielt. Hier gegen Arthur Rinderknecht, der dann das Finale erreicht, in der dritten Runde verloren. Also er verliert gegen Spieler, gegen die er vermeintlich nicht verlieren sollte, aber die spielen sich dann schon auch durch. Ich muss eine Sache sagen, ich weiß nicht, ob das viele gesehen haben, aber Jannik Hanfmann hat ein unglaubliches Match gegen Novak Djokovic gespielt in der ersten Runde. Er hat sich qualifiziert, er hat meinen alten Trainer jetzt an seiner Seite, Peter Popovic, und die beiden haben wirklich fantastische Arbeit geleistet, ein großes Challenger gewonnen vor ein paar Wochen. Jannik Hanfmann sich dann in Shanghai qualifiziert und wirklich ein super Match gegen Novak, knapp in drei Sätzen. Im zweiten war echt, er hatte den ersten gewonnen, 6-3, und dann bei 5-5 hatte er ein paar Breakbälle, um das vielleicht leicht zu ziehen. Dann ging es 5-7, 3-6 aus am Ende. Aber es war ein super Match. Wie hast du die Asien-Tour auch aus deutscher Sicht verfolgt?
Ja, fangen wir mal mit den Männern an. Was machen wir mit unserem Sorgenkind Sascha Zverev? Also ich dachte eigentlich im Sommer, die Leistung war besser nach seiner Auszeit nach Wimbledon. Dann waren die US Open enttäuschend. Okay, Ogier Aliassime ist ja auch nicht für schlechte Eltern, kann mal passieren. Aber dann dachte ich, okay, er reicht jetzt zum Laver Cup, mit dem er immer gerne spielt, nach San Francisco. Da verliert er sein einziges Match, reist weiter nach Peking, da verliert er im Viertelfinale gegen Medvedev, um nicht zu sagen seinen Angstgegner. Und dann verliert er in der zweiten Runde gegen Rinderknecht, gegen den er Wimbledon verloren. Das heißt, kannst du, wir können das alles erklären, aber ganz ehrlich, Weltspitze sieht anders aus. Also ich dachte wirklich, er klopft an die Tür von Sinan Alcaraz. Er ist die drittstärkste Kraft im Welttennis. Die ist jetzt Djokovic mit 38. Und Sascha rennt seiner Form wirklich hinterher. Auch in seiner Box tut sich nichts Neues. Da ist der Vater, da ist der Bruder. Sag mal, die gleichen Gesichter wie schon seit Jahr und Tag. Und wenn es denn gut laufen würde, wäre ich der Erste, der gratulieren würde und Respekt und toll, wir haben einen Superstar. Aber der läuft jetzt echt seiner Form hinterher. Und ich mache mal ein bisschen Sorgen, wie das weitergeht. Er hat jetzt wichtige Turniere. Er muss das Paris Masters verteidigen. Er war Halbfinale in Turin. Er wird jetzt den Königs Cup in Riad spielen. Okay, da gibt's eine Menge Geld, aber eben keine Punkte und auch keinen Respekt von der Tennisszene, nenne ich es mal so. Und ich mache mal ein bisschen Sorgen, dass das Jahr jetzt so sang- und klanglos ausläuft. Das wäre schlecht. Ich hoffe, er reißt sich nochmal am Riemen, er findet die Lösung für seine Probleme. Er ist immer so unglaublich ehrlich, nachdem er verliert. Von wegen, ich spiele schon seit Jahr und Tag schlecht. Das letzte Mal, da ich gut gespielt habe, war in Melbourne Anfang des Jahres. Also er ist sehr selbstkritisch mit sich, was zu honorieren ist. Aber ich finde, er sagt nicht, an was es liegt und was er verbessern muss. Das ist für mich der nächste Schritt, aber wir diskutieren darüber schon seit Wochen und Monaten. Eine Verbesserung sehe ich gerade nicht.
Glaubst du, er ist auch so ein bisschen ausgebrannt? Also wir hatten ja darüber gesprochen nach Wimbledon mental, aber inzwischen finde ich auch körperlich. Wir hatten über die Rückenprobleme gesprochen bei den US Open und das hatten wir ja selten von ihm. Wir hatten diese schlimme Verletzung bei den French Open von Alexander Zverev, die wirklich per Impact, die kann passieren, umgeknickt und da war alles durch, was im Fußgelenk durch sein kann. Aber wir hatten das selten von ihm, dass er körperlich wirklich struggelt. Er ist einer der fittesten, vielleicht mit Sinner und Alcaraz der fitteste Spieler auf der Tour. Aber jetzt habe ich auch so körperlich ein bisschen das Gefühl und wir haben ja oft drüber gesprochen, dass das Mentale und das Körperliche zusammenhängt. Aber jetzt habe ich auch körperlich das Gefühl, dass es gerade ihm ein bisschen schwerfällt, diese toughen Matches in der Hitze und der Schwüle zu spielen.
Nee, das ist ein sehr guter Punkt, Andrea. Er beklagt sich jetzt eigentlich wöchentlich über Rückenbeschwerden. Und ich weiß nicht, ist es die LWS, also die Lendenwirbelsäule, dann hat er ein Problem vielleicht mit einer Bandscheibe. Man weiß es nicht, aber Rückenprobleme rühren oft daher. Und er kriegt das nicht los. Also er beschwert sich an sich konstant körperlich, was er eigentlich noch nie gemacht hat, wie du richtig sagst. Er ist eigentlich der fitteste Spieler. Und was er auch gesagt hat, Anfang der Woche war, dass die Turnierdirektoren doch immer ein Sinner-Alcaraz-Finale bevorzugen und deswegen auch die Spielansetzungen für sie bestimmt sind. Und auch, dass der Belag, auf den sie spielen, einfach gemacht ist für Sinner und Alcaraz. Da wurde auch Sinner danach gefragt, nach einem Spiel. Er war doch sehr überrascht, weil er gesagt hat, ich habe eigentlich auf Sand und auf Rasen ganz gut gespielt. Deswegen, also ich kann mir das nicht vorstellen. Also er lehnt sich da gerade so ein bisschen aus dem Fenster, vielleicht auch von seinen eigenen Schwächen abzulenken. Das gefällt mir alles nicht. Ne? Er muss sich auf sich konzentrieren, auf die eigenen Stärken, wie er wieder gesund werden muss und wie er sich auch sportlich weiter verbessert. Momentan macht er eher zwei Schritte zurück als einen Schritt nach vorne. Daran ist nicht Sinner schuld, daran ist nicht Alcaraz schuld, auch nicht der Teamdirektor, sondern er und allein ist verantwortlich für seine Siege, aber auch für seine Niederlagen.
Ja, das fand ich auch seltsam, Boris, und zwar einfach aus rein faktischen Gründen, weil er hat genau das, was du gerade gesagt hast, und er hat außerdem gesagt, dass die Turnierdirektoren es darauf anlegen, weil Shanghai dieses Jahr deutlich langsamer war, der Belag war deutlich langsamer als die letzten Jahre. Shanghai galt immer als eines der schnellsten Plätze der Welt. Diesmal war er anscheinend sehr, sehr langsam, der Belag, und Zverev sagte, dass die Turnierdirektoren den Belag extra langsam gemacht haben, um ein Alcaraz-Sinner-Finale zu haben. Das finde ich seltsam, weil Cincinnati ist mit Abstand das schnellste Hartplatzturnier der Welt. Also da kann Shanghai von letztem Jahr nicht mal annähernd mit, also da sind 2-3 Schläge pro Rallye sind Maximum. Und Sinner Alcaraz waren im Finale. US Open gilt als eines der schnellsten, es ist das schnellste Grand Slam auf der Tour, es gilt als eines der schnelleren Hartplatzbelege. Man sagt immer medium fast, wenn jemand medium fast sagt, dann heißt es meistens fast. Und wer war im Finale? Sinner Alcaraz. Also ich weiß jetzt nicht genau, warum die Turnierdirektoren den Belag langsamer machen sollten, wenn bei allen schnellen Belegen Sinner und Alcaraz im Finale standen. Genauso, wenn du Rasen zum Beispiel nimmst, das ja ein schneller Belag ist und ein flacher Belag, waren auch Sinner Alcaraz im Finale von Wimbledon. Also so faktisch hat das Ganze nicht ganz so gestimmt.
Nee, das ist richtig. Und ich weiß auch nicht, wer ihn da berät, auch vielleicht zur Manöverkritik einfach immer hinzusetzen und sagen, Sascha, du kannst ja deine Meinung haben, aber was du jetzt gesagt hast, stimmt einfach faktisch nicht. Wenn du sagst, langsame Belege sind für Sinner Alcaraz, das stimmt nicht. Ne? Die schnellsten Belege sind für Sinner Alcaraz. Wobei, für mich sind das die beiden Spieler, die auf jedem Belag Weltspitze sind.
Ja, das ist ja das, genau.
Und es liegt an dir, Rest der Spieler, also nicht nur Sascha, Rest der Spieler, etwas zu machen. Rest der Spieler ist jetzt Wascherow und Rinderknecht, die haben uns gesagt, wie das geht. Unabhängig, ob der Belag jetzt schnell oder langsam ist. Nein. Ja, ich komme nochmal zurück. Sorgenkind gerade. Ich habe echt gerade ein bisschen Kopfweh, wenn ich an Sascha Zverev denke. Er muss jetzt das Rad nochmal umdrehen für die letzten 2-3 Turniere des Jahres, weil er ist besser, als er die Form, die er gerade zeigt. Und er muss jetzt nochmal die letzten 10% rausholen, aus seiner Kraft, weil er muss das ja irgendwie in den ersten 4 beenden, weil dann ist es auch für nächstes Jahr, bist du anders gesetzt in Melbourne, dann geht es, die Reise geht ja dann weiter. Also das Ende des Jahres ist letztendlich entscheidend, wie Anfang des Jahres 26 es dann laufen kann. Deswegen Finger auf sich zeigen, die eigene Nase und weniger Gedanken machen über die anderen Spieler.
Ja, also normalerweise spielt er immer sehr gut in der Halle, er hat viele Turniere in der Halle gewonnen, das liegt ihm einfach mit dem hohen Ballwurf auf dem Aufschlag, da ist es wirklich so schwer, ihn da zu breaken, wenn keine Windverhältnisse etc. im Spiel sind. Also da in der Halle, ich glaube, da fühlt er sich wohl, wenn er es da rumdrehen kann, wo, wenn nicht da, dann wo sonst. Das ist die Männer mehr oder weniger abgeschlossen. Ich muss sagen, ich vermisse Jack Draper, Boris. Er hat ja das Jahr abgeschlossen nach den US Open wegen seiner Verletzung. Und ich habe heute mal kurz auf das Race geguckt. Er ist immer noch 8 oder 9 im Race, obwohl er jetzt wirklich gar nicht gespielt hat. Sinner Alcaraz natürlich ganz weit vorne. Djokovic, der ja gefühlt 4 Turniere dieses Jahr gespielt hat, ist auf 3. Also da müsste sich so die zweite Garde in den Top 10, die müssen sich ein bisschen zusammenreißen, finde ich, weil gerade droht ihnen so die Spitze wegzurennen. Selbst Novak, der ja wirklich nicht mehr körperlich bei 100% liegt, einfach aufgrund des Alters. Spielerisch ist er immer noch, finde ich, allererste Sahne. Einfach diese Spielintelligenz und wie er an Matches rangeht. Aber körperlich eben nicht mehr, ist ja ganz normal bei 38 Jahren. Und die anderen, die verlieren gerade so. Also das habe ich irgendwie jetzt gemerkt, wenn so ein Draper nicht spielt und Alcaraz rauszieht, dass ich dann gleich so, wenn ich die Resultate checke, mit ein bisschen weniger Spannung drauf gucke, als ich es normalerweise tue. Ging das dir auch so oder ist das nur jetzt gerade der Letdown nach den US Open bei mir?
Nee, aber das ist ein guter Punkt, den du angesprochen hast jetzt eben. Wo ist der Rest der Weltspitze? Ne, wir können jetzt tagelang über Alcaraz singen und Lobeshymne sowieso über Djokovic. Wo ist denn der Rest? Wo ist denn Shelton? Wo ist denn Fritz? Wo ist denn Ruth? Wo ist denn Rune? Medvedev jetzt etwas besser. Alex de Minaur, Viertelfinale und dann fehlt es ein bisschen. Aber wo ist der Rest der Weltspitze? Und ich bin bei dir, wenn ich jetzt so Viertelfinale, Halbfinale bei den großen Turnieren jetzt geschaut habe in Asien, ja, einige Spieler waren überraschenderweise da. Vielleicht noch ein Wort zu Jensen Brooksby. Mhm. Der war Anfang des Jahres Platz 1000, der war einige Zeit gesperrt. Er hat seinen Dopingtest verpasst. Also er wurde nicht positiv getestet, sondern er hat ihn dreimal verpasst. Der wird nur in 18 Monate gesperrt. Das ist alles legitim. Der hat das Jahr als Platz Nummer 1000 angefangen und ist jetzt Nummer 50 der Welt. Für mich auch eine unglaubliche Comeback-Story. Aber du hast recht. Wo sind die anderen? Shelton war jetzt nach diesem Open verletzt. spielt in Shanghai, verliert die erste Runde. Ja, der muss sich langsam wieder die Match-Fitness zurückarbeiten. Taylor Fritz wahrscheinlich ein bisschen müde jetzt nach dem langen Sommer. Verstehe ich alles. Aber da muss man auch anders planen. Also Djokovic hat einen sehr guten Punkt gesagt über den Plan. Der hat gesagt, es liegt an jedem einzelnen Spieler, den Turnierplan zu machen. Wenn Sie ein Masters-Turnier nicht spielen wollen und dann eine kleine Garantie in Turin bekommen, können Sie im Dezember die Exhibition spielen, um das Geld wieder reinzuholen. Also sich zu beklagen, dass der Turniergeländer zu voll ist, ist auch faktisch falsch. Mhm. Jeder Spieler entscheidet, wo er spielen will, wie oft er spielen will. Es wird keiner gezwungen. Wer macht das clever? Sinner. Wer macht das clever? Alcaraz. Die ziehen da nämlich auch schon mal auf ein Turnier raus oder spielen nicht jede Woche. Mit dem Risiko, dass das Bonus, was sie in Turnier bekommen, kleiner ist. Okay, aber ich glaube, die anderen Werbeverträge, die sie haben, macht's auch dann, ist auch da ein bisschen was für das Portemonnaie. Aber es liegt an jedem einen Spieler, wo er spielt. Deswegen sich da bei der ATP zu beschweren, ist nicht richtig. Jeder Spieler macht im September seinen Plan für das Folgejahr. Und das liegt an ihm und an dem Agent zu sagen, spiele ich 15 Turniere, 20 Turniere oder 30 Turniere. Das ist deine eigene Entscheidung.
Ja, da hast du einen guten Punkt gemacht. Und gerade als du das mit Taylor Fritz erwähnt hast, ich finde bei ihm schon immer, dass er zu viel spielt. Er ist keine 18 Jahre alt, er ist 27, so jung, klar, aber trotzdem, der spielt zum Beispiel, er sagt immer, er möchte unbedingt die US Open gewinnen. Er ist der Spieler, der Houston, Washington, Montreal, Toronto, ich glaube, der spielt bei den Frauen auch, weißt du, der spielt Montreal bei den Männern, Toronto bei den Frauen, geht dann nach Cincinnati und wenn er da früh verliert, dann geht er noch nach freaking Winston-Salem, um da nochmal das 250er zu spielen. Brudi, wenn du 8 Turniere hintereinander spielst, bei den heißesten Bedingungen des Jahres und dann erwartest, die US Open zu gewinnen, make it make sense. Das wird nicht funktionieren. Ja. Und ich liebe Taylor Fritz. Ich glaube, viele verstehen das immer nicht, warum ich so viel Liebe für Taylor Fritz habe. Aber wenn man einmal so seinen Wettkampfsgeist erlebt hat, nah dran am Spielfeld, dann kann man einfach nicht anders, als ihn zu unterstützen. Aber diese Turnierplanung bei ihm habe ich noch nie verstanden. Man kann nicht 8 Turniere hintereinander spielen und dann erwarten, die US Open 2 Wochen lang zu performen und zu gewinnen, wenn Sinner, Alcaraz und Djokovic dabei sind. Aber gut. Wollen wir zu den Damen untergehen hast du noch was?
Nee, noch mit dem Turnierplan. Das Gleiche kannst du sagen über Casper Ruud. Mhm. Das Gleiche kannst du sagen über Holger Rune. Das heißt, bei den Topspielern, die spielen jede Woche, obwohl sie eigentlich gut genug sein müssten zu wissen, also bei den großen Turnieren komme ich mindestens Viertel- oder Halbfinale und sind dann irgendwann einfach körperlich und geistig erschöpft, weil sie zu viel spielen. Also das soll jetzt mal Sinn machen. Du meldest jede Woche und bist dann überrascht, dass du müde und erschöpft bist, wenn du zu viel gespielt hast. Macht keinen Sinn.
Nee, es macht keinen Sinn. Boris, hast du noch jemanden, über den du gerne sprechen würdest bei den Männern oder wollen wir zu den Frauen übergehen?
Wir gehen dringend zu den Frauen über, bitte. Ja.
Denn wir haben eine super, super Neuigkeit, das ist jetzt auch nicht mehr eine Woche her, aber wir hatten über Eva Lies gesprochen vor etwa, ich würde sagen, 3 oder 4 Wochen, als sie das erste Mal gegen eine Top 10 richtig, richtig nah dran war. Das war in Cincinnati. Eva hatte sich qualifiziert, eine Runde gewonnen und hat dann gegen Madison Keys 2 Matchbälle gehabt, die sie nicht nutzen konnte. Aber es war das erste Mal, dass sie dran war. Denn all die anderen Male gegen Top 10, gegen Top 20 Spielerinnen war es ganz glatt. 1-1, 2-2, 3-1. Jetzt ist es anders. Das erste richtig große Viertelfinale bei einem Masters-Turnier ist bei uns, bei den Frauen, ist Peking. Das große China-Turnier, nicht Shanghai. Und hat da wirklich tolle Spielerinnen geschlagen, sich famos präsentiert und auch gegen Coco Gauff. Sie hat dann gegen Coco Gauff verloren. Auch da richtig, richtig gutes Tennis gezeigt. Es waren 3-4, aber ich finde, es war viel, viel enger, als es auf dem Blatt Papier aussah. Ich habe mir das Match angeguckt. Also das macht richtig Freude, wie Eva gerade so. Ich glaube, sie hat viel Selbstbewusstsein aus diesem Match gegen Madison Keys, wo sie so nah dran war, gezogen. Und das ist wahnsinnig wichtig, weil man kann sich natürlich auch in verbuddeln und ins Hotelzimmer einschließen, so, oh Gott, ich hatte 2 Matchbälle gegen eine Top 10, was mache ich jetzt? Wird das, diese Chance nie wiederkommen? Aber Eva hat es gut gemacht, sie hat da wirklich Selbstbewusstsein draus gezogen und jetzt in Peking richtig schönes Ausrufezeichen auf ihre Saison gelegt.
Naja, das ist ein ganz schöner Punkt, den du erwähnt hast, weil wir suchen ja nach den Deutschen, ne? Sind wir ehrlich.
Deutschland sucht den Superstar.
Deutschland sucht den Tennis-Superstar sozusagen. Und gerade bei den Damen haben wir Eva Liss und sonst gibt's da, glaube ich, eine kleine Pause bis zur nächsten Spielerin. Wobei, ich nehme alles zurück, Laura Siegemund hält die Fahne oben, Tatjana das Maria stimmt. hält die Fahne oben. Aber ich rede jetzt von dem Nachwuchs, den jungen Spielerinnen. Hm. Und Viertelfinale Peking für Eva Liss, das ist ein Quantensprung. Das ist die höchste Platzierung aller Zeiten. Ich glaube, um die 45 der Welt. Das heißt Hauptfeld bei jedem großen Turnier. Mhm. Und auch eine Selbstbestätigung, dass sie mit den Allerbesten mithalten kann. Und das ist, glaube ich, genauso wichtig wie die Platzierung, dass einfach der Glaube und die eigene Stärke da ist. Wir haben uns dann auch in den letzten Spielen immer so per WhatsApp so ein paar Nachrichten geschrieben und ich habe sie eben auch versucht, mit guten Hinweisen vorzubereiten auf das Match mit Coco
Gauff. Ah, jetzt kommt's raus. Also ja, da war der Secret Coach im Hintergrund,
der
Boris.
Secret Coach war da im Hintergrund und so. Nein, aber das liegt mir natürlich am Herzen, dass also die deutschen Spielerinnen und Spieler einfach immer erfolgreich spielen und wenn sie den Kontakt suchen, dann sage ich natürlich auch meine zwei Sätze. Und sie hat das Spiel gegen Coco Gauff gut, hat verloren, hat aber eine gute Leistung gezeigt.
Fand
und
ich
das
auch,
ist,
ja.
auch, ist auch für sie ein Zeichen, ich kann mit der absoluten Weltspitze einfach auch mithalten. Mhm. Weil ich glaube, der Glaube hat bei ihr gefehlt. Was sie dann gemacht hat, sie ist aufs Oktoberfest gefahren und hat erstmal ein Maß Bier getrunken.
War das auch deine Coaching-Tipps? Waren das auch deine Coaching-Tipps, Boris?
Das hätte ich ja nicht geraten, aber gut, sie ist eine erwachsene Frau, sie kann da machen, was sie will. Aber trotzdem, dass sie das eben macht und auch immer sehr offen in den sozialen Netzwerken präsentiert, was sie macht. Also sie ist jetzt schon so ein kleiner Star geworden im deutschen Sport und das tut dem Frauentennis gut, dass man das eine hat, die etwas jünger ist, wo sich junge Spielerinnen auch identifizieren können. Sprich, wenn es die Eva schafft, dann schaffe ich es vielleicht auch. Mhm. Und sie geht mit gutem Beispiel voran. Gefällt mir gut.
Ja. Ja, und man muss sagen, bei Eva ist es, das war bei mir ähnlich, es war bei einer Serena ähnlich, es war bei einer Maria Sharapova ähnlich. Es gibt Spielerinnen, die Interessen außerhalb des Platzes haben. Und die muss man darin bestärken, diese Interessen außerhalb des Platzes zu verfolgen. Es muss eine Balance haben, klar. Man kann jetzt nicht sagen, ich mache 3 Monate Party oder ich mache 4 Monate eine Designausbildung, weil ich Interesse am Interior Design habe. Das geht nicht. Du bist immer noch Tennisspielerin. Aber du musst sie schon darin bekräftigen, ihren Interessen wenigstens ein bisschen zu frönen, damit sie dann mit der Frische auf dem Platz stehen. Und jetzt Serena und Maria sind super Beispiele, die beides toll in Balance gebracht haben. Bei anderen funktioniert es dann nicht so gut. Jeannie Bouchard kommt dann als zum Beispiel als Beispiel hier. Ich habe hier mit ihr gesprochen. In Luxemburg ist es so ein Legendenturnier und sie war da und sie hat gesagt, Tennis war für mich immer Priorität, aber manchmal habe ich die Balance verloren, hat sie ganz offen und ehrlich gesagt. Das fand ich super. Aber ich finde trotzdem, dass man diesen Spielerin ganz unrecht tut, wenn man sagt, du musst jetzt nur noch in den Tennis-Disziplin-Käfig und du darfst nie wieder raus. Da gehen die eher dran kaputt, als wenn man sie dann mal einen Monat, weißt du, ein bisschen von der Leine lässt und sie mal ein paar Sachen machen können, die sie machen können, solange sie die Balance halten. Und das ist nicht einfach als junge Spielerin, gebe ich zu. Da habe ich auch manchmal ein bisschen den Weg verloren. Aber ich glaube, es wäre verkehrt jetzt zu erwarten von Eva oder Spielerinnen wie Eva, dass sie jetzt jeden Tag den Plan komplett durchgetaktet haben müssen und sich dann fühlen die sich eingeschränkt, ähnlich wie bei Carlos, ne, der halt mal eben 3-mal im Jahr nach Ibiza muss, weil sonst hat er keine Frische im Kopf. Ich glaube, da muss man als Team, und deswegen ist so ein Team so wichtig, da muss man als Team, wenn der Spieler oder die Spielerin die Balance verliert, da wirklich sicher gehen, dass man als Team immer den Überblick behält. Oder siehst du das anders?
Nein, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man sozusagen die Scheuklappen auch mal aufmacht. Es gibt ein Leben auch neben dem Tennisplatz. Es ist auch für die geistige Frische, auch die körperliche Frische. Wenn du jede Woche nur Tennis spielst, trainierst, lebst und schläfst, irgendwann wirst du dumpf, irgendwann wirst du abgestumpft und du verlierst an Kreativität und irgendwann kommt eben der Burnout. Ne? Das darf man nicht vergessen. Ja. Gerade bei den Spielerinnen kommt oft der Burnout. Und das bringt mich jetzt an Amanda Anisimova. Die war nämlich mal ganz draußen und hat eine Pause gemacht, um sich zu finden, um sich zu sammeln. Sag mal, was spielt die denn bitte für ein Tennis?
Absoluter Wahnsinn.
Die hat jetzt Peking gewonnen. Ein Glück, dass sie jetzt mal wieder ein Turnier gewonnen hat, nachdem sie US Open Finale, Wimbledon-Finale. Aber die spielt gerade das beste Tennis im Damentennis. Sehe ich das richtig?
Das siehst du komplett richtig. Also wirklich, das siehst du komplett richtig. Es ist gerade so, dass wenn Amanda Anisimova ein gutes Match spielt, gewinnt sie gegen jeden, gegen jede Spielerin auf dieser Welt. Sie hat Coco Gauff, hat wirklich wieder aufsteigende Form gezeigt. Amanda erwischt einen guten Tag 2-1. Also es ist dann nicht mal eng, sondern es ist dann direkt 2-1. Linda Noskova hat das Tennis ihres Lebens gespielt in Peking, gegen Jess Pegula 5 Matchbälle abgewehrt, im dritten Satz im Tiebreak gewonnen. Amanda, und sie spielt ein gutes Match im Finale, aber wenn Amanda Nisimova gut spielt, dann ist sie einfach gerade ein Stück besser als alle anderen. Und man kann fast, wir reden hier von Amerikanerinnen, Australian Open geht an Madison Keys, French Open geht an Coco Gauff. Wir haben eine Jess Pegula, die gerade wieder im Finale steht, gegen Coco Gauff in Wuhan. Und trotzdem gibt es ein Argument, das man machen könnte, dass Amanda Nisimova dieses Jahr die US-Amerikanerin ist, die die beste Saison gespielt hat. Im Februar hat sie Doha gewonnen. Das ist ein Riesenturnier auf der WTA-Tour. Es ist ein WTA 1000, das richtig viele Punkte und richtig viel Kohle einbringt. Sie spielt Finale in Wimbledon. Sie spielt Finale bei den US Open und gewinnt das einzige WTA Masters 1000 Turnier, das es in der zweiten Hälfte des Jahres noch gibt nach den US Open. Boris, ich würde fast sagen, sie hat die beste. Klar hat eine Madison Keys Australian Open gewonnen, klar hat eine Coco Gauff French Open gewonnen. Aber wenn du mal auf die großen Turniere und die Konstanz gemeinsam guckst, dann ist echt ein gutes Argument da, zu sagen, Amanda Nisimova hat vielleicht die beste Saison als US-Amerikanerin gespielt.
Also da bin ich ganz bei dir. Auf jeden Fall Comeback des Jahres ist Nisimova und die Reise geht ja weiter. Das ist ja nicht so, dass sie jetzt aufhört, sondern die wird das ja jetzt mit dem WTA-Finale in den Riad zu Ende spielen. Auch da muss man gucken, wer gewinnt. Aber dann geht's ja nächstes Jahr weiter. Also Sabalenka und Co. müssen sich verdammt warm anziehen, weil Amanda Anisimova wird die Krone nächstes Jahr angreifen. Ja. Sie hat das konstanteste Jahr gespielt von allen. Ja, kein Grand Slam gewonnen, aber Finale Wimbledon, Finale US Open, gewinnt das Masters jetzt in China, hat das Masters in Doha gewonnen. Also sie wird eher besser und deswegen sie klopft auch also sehr, sehr laut an die Tür von Coco Gauff, sozusagen als beste Amerikanerin der Welt zu gelten. Jetzt kommt man mal auf das Finale heute gegen Pegula an. Wenn Coco, glaube ich, gewinnt, dann bleibt sie die 3. Mhm. Aber Anisimova ist 4. Ne? Und auch die Form von Swiatek in Asien jetzt nicht besonders gut, ne? Relativ früh verloren. Und Max, ein Wort bitte zu Sabalenka. Halbfinale gegen Pegula und da gab es doch wohl so ein Wurf des Schlägers. Was ist denn da passiert?
Also ich muss sagen, Jess Pegula, die tragische Heldin dieser beiden Turniere in Peking und Wuhan. Boris, jeden Morgen, wenn ich aufgewacht bin und die Ergebnisse gecheckt habe, ich habe so eine App, die dir anzeigt, wenn du Matchbälle oder Satzbälle abgewehrt hast. Jedes Match von Jess Pegula, 3 Stunden 10, 5 Matchbälle abgewehrt. 2 Stunden 58, 3 Satzbälle abgewehrt. Also jedes Match war eine absolute Tragödie. Und sie hat gekämpft und sie ist auch müde. Man sieht es, weil Jess Pegula sieht man nicht viele Emotionen an normalerweise. Hier in Asien, und ich muss sagen, es hat sie wahnsinnig sympathisch gemacht, hat man ihr im Gesicht angesehen, dass sie platt war und dass sie drüber war. Aber trotzdem sich eben auch durch diese Plattheit durchzukämpfen, das hat riesen, riesen Spaß gemacht mir. Und dann, das war wirklich bitter, im Halbfinale gegen Noskova in Peking, hatte Jess 5 Matchbälle, 2 davon 40-15 bei eigenem Aufschlag 6-5.
Nein.
Macht zwei Doppelfehler. Es geht in den Tiebreak. Hat 5-2 im Tiebreak. Hat 6-4 im Tiebreak. Also es war wirklich ein Drama. Verliert das Match. Kommt dann nach Wuhan im Halbfinale gegen Arina Sabalenka. Dritter Satz 6-5. 40-15, wieder 2 Matchbälle, wieder ein Doppelfehler, Boris. Ich dachte, nee, das kannst du einfach nicht malen, das kannst du in keinem, yeah. Wenn ich das an Hollywood schicke, das Skript, sagen die, sorry, yeah. Zu unrealistisch. Und da muss ich sagen, mega cool von Jess, die ist ruhig geblieben und hat das Ding dann im Tiebreak gezogen gegen eine Arina Sabalenka, die in diesem Jahr keinen einzigen Tiebreak verloren hat, die richtig, richtig gut in Tiebreaks performt. Aber dass sie das gewonnen hat, mir ist es fast egal, wie das Finale heute ausgeht. gefreut. Das hat mir wirklich so einen Stein vom Herzen fallen lassen, weil sie sich so durchgefaltet hat durch ihre Müdigkeit und auch emotional wurde. Und du weißt ja, wie es ist. Du und ich, wir waren immer emotionale Spieler. Wir wissen dann, irgendwann weißt du, wie du mit Emotionen umgehen musst. Aber wenn du eigentlich eher so ein stoischer Typ bist und dann auf einmal wirst du von Emotionen geschüttelt, das ist viel schwerer für diese Menschen und für diese Spieler und Spielerinnen damit umzugehen. Und Jess hat es fantastisch gemacht. Also ich war richtig, richtig stolz auf sie und es hat mir Riesenfreude gemacht. Und Arina Sabalenka, ja, die war emotional auf eine andere Art und Weise. Ja. Bei ihr ist das, glaube ich, eher so, dass sie es gewohnt ist, emotional zu sein. Auch wenn man mit ihr spricht, wenn ich sie frage, ich habe sie schon oft interviewt, wenn ich sie frage, was glaubst du, was du noch verbessern kannst, dann kommt immer die Kontrolle, sagt immer, I have to learn to control my emotions. Das ist immer das allererste, was sie sagt. Sie muss versuchen, ihre Emotionen zu kontrollieren. Und ich würde nicht mal sagen, sie muss lernen, ihre Emotionen zu kontrollieren. Sie muss nur lernen, ihre Emotionen zu zügeln, Boris. Ne? Weil ab und zu mal eine Emotion bei einer emotionalen Spielerin oder einem emotionalen Spieler kann ja durchaus für einen Adrenalinschub sorgen. Aber wenn du dann in so eine Spirale gerätst und es immer schlimmer und schlimmer wird und dann halt eben auch Leute gefährdet werden, dann tust du dir auch keinen Gefallen, ne? Dann wird auch die Leistung schwächer.
Nein, aber jetzt mal, und wir mögen beide Sabalenka und finden sie super fürs Damentennis, ist der Superstar. Die zeigt auch ihr privates Gesicht außerhalb des Platzes und also all power to her. Und jetzt muss ich mal wieder ein bisschen rational werden. Ich meine, sie hat einen Punkt verloren im Halbfinale gegen Pugula und schmeißt ihren Schläger Richtung Schiedsrichterstuhl, Netz, man konnte nicht genau sehen, wohin der Schläger fehlt, trifft aber einen Balljungen. Also schwarz auf weiß geredet, heißt das Disqualifikation. Erinnere mich nur schon an Novak Djokovic.
Das habe ich gar nicht gesehen, wann war das?
Ja, im Halbfinale, als sie das Break bekommen hat gegen Pegula, dann hat sie den Schläger wirklich so nach vorne gefeuert, was ich auch schon gemacht habe. Ich will nicht sagen, wir sind alles Menschen, wir machen Fehler. Und sie bekam zum Glück, sage ich, nur eine Verwarnung. Aber natürlich böse Zungen sagen hier, nicht gleiches Recht für alle. Wenn Djokovic und Co. das gemacht hätten, wären sie längst disqualifiziert worden. Deswegen meine Frage, wird da nicht gleiches Maß für alle genommen oder hat es ihr einfach Glück, dass sie da nicht disqualifiziert wurde?
Für mich absolut, ich habe es nicht gesehen, wie gesagt, ich müsste mir nochmal angucken, aber für mich sollte diese Regel meiner Meinung nach ganz klar ausgelegt werden. Wenn du jemanden triffst, bist du raus. Ich fand bei Novak Djokovic zum Beispiel, ich liebe Novak, aber ich fand, es war die richtige Entscheidung. Er hat jemanden verletzt, er hat jemanden getroffen und ich finde, er sollte disqualifiziert werden. Aber ich finde auch, dass zum Beispiel dann war bei Davidovic Fokina eine Situation und ich weiß gerade gar nicht bei jemand anderen, aber offensichtlich bei Sabalenka auch, wo dann auf einmal ein Auge zugedrückt wird. Für mich ganz klar, ich finde, dass Schiedsrichter oftmals keine Verwarnung aussprechen müssen, wenn jemand seinen Schläger neben sich zerhackt und es passiert nichts. Das ist einfach der Schläger kaputt. Who cares, so ungefähr.
Ja, ne?
Aber wenn du jemanden triffst, finde ich, sollte für mich, das ist meine persönliche Meinung, immer eine klare Linie herrschen. Wenn du jemanden triffst, ist es vorbei. Weil ich erinnere mich zum Beispiel dann die kleine Japanerin beim Doppel in French Open. Ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnerst. Ich glaube, es war vor 2 Jahren. Hat einen Ball rübergeschlagen. Also es war nicht mal ein Wutausbruch, sondern sie hat den Ball rübergeschlagen zu einer der Gegnerinnen, um ihr den Ball zu geben. Und die hat es nicht gesehen. Und dabei wurde ein Ballmädchen getroffen. Die wurde auch disqualifiziert. Und die hatte nicht mal einen Wutausbruch, sondern die wollte einfach den Ball rüberspielen. Also irgendwann müssen wir, und deswegen sage ich, bei so Sachen gibt es immer Diskussionen, wenn man keine klare Linie fährt. Und wenn du jemanden triffst, ob es mit einem Ball oder mit einem Schläger ist, ist für mich einfach, sollte die Geschichte vorbei sein. Ich weiß, wie bist du? Wie gehst du da? Wie findest du es?
Ja, sag mal, es geht immer um ein gewisses Fingerspitzengefühl, ne? Dass man also in der Situation merkt, war das jetzt unabsichtlich? Das kann man als erfahrener Schiedsrichter oder wir Tennisexperten, wir sehen das, wenn das unabsichtlich war, dann würde ich ein Auge zudrücken. Aber Sabalenkas Schlägerwurf war nicht unabsichtlich. War mit voller Wucht. Ich habe das auch gemacht. Ich will das jetzt nicht verteufeln. Ich sage nur, entweder ist das eine Disqualifikation oder wir lassen das Thema. Dass dann jeder einfach so machen kann, wie er will. Es braucht eine kleine Linie. Auch dann vielleicht ein Wort zu dem Krampfansatz bei Sinner in Shanghai. Er hatte zu Recht alle Unterstützung vom Physio bekommen, konnte eine Pause machen Und der Schiedsrichter hat gesagt, okay, nimm dir alle Zeit der Welt, weil du bist offensichtlich am Rande deiner Erschöpfung, du hast einen Krampf und so weiter. Medvedev, ein Match vorher, wurde verwarnt für die gleiche Aktion. Deswegen, also entweder sind die Schiedsrichter unabhängig vom Namen des Spielers gleich oder wir lassen das Ganze. Ja. Es war, Medvedev hatte Krampfansatz in seinem langen Match gegen Thien und brauchte eine Pause und wollte den Schiedsrichter dazu zwingen. Der hat ihm die Pause nicht gegeben und irgendwann war es eben zu viel Zeit genommen, Verwarnung Medvedev. Mhm. Die gleiche Aktion einen Tag später von Sinner, der konnte nicht mehr rennen, der Physio kam von der Umkleidekabine, er hat alle Zeit der Welt bekommen, um sich zu behandeln bekommen. Ich sage richtig, weil die Sicherheit oder die Gesundheit des Spielers muss vorgehen, aber Medvedev ist genauso ein Spieler. Wenn der Krampfersatz hast, dann muss man ihm auch die Zeit geben, sich behandeln zu lassen. Deswegen, Schiedsrichter sahen jetzt nicht gut aus bei den Damen und den Herren. So viel zu von mir.
Also da muss ich wirklich, finde ich super, dass du dieses Thema aufmachst, wirklich. Ich finde, also vielleicht für diejenigen, die die Regeln nicht kennen, wenn man Krämpfe hat, darf man eigentlich keine medizinische Auszeit nehmen, weil die Regel besagt, Krämpfe sind Teil des Conditioning, also der Fitness. Das heißt, deine Fitness hat nachgelassen, du bist nicht fit genug und deswegen darfst du keine medizinische Auszeit nehmen. Wohingegen, wenn du, sagen wir mal, umknickst oder dich zerrst, dann darfst du die 3 Minuten Pause nehmen, weil es ist ja on impact passiert, also eine Verletzung während des Spiels. Boris, wir haben 36 Grad, wir haben 90% Luftfeuchtigkeit, wir haben die fittesten Athleten der Welt, die da draußen performen. Wenn die Krämpfe kriegen, dann würde unser eins oder jemand, der zu Hause vom Fernsehen bekommt, nach 3 Punkten schon auf dem Boden liegen und weinen. Was sagen wir denn hier? Glaubst du, dass Jannik Sinner hat nicht genug trainiert und er ist nicht fit genug und deswegen hat er Krämpfe? Dasselbe gilt für Medvedev, dasselbe gilt für Medvedovic. Natürlich haben die genug trainiert. Das hat nichts mit Fitness zu tun. Die Bedingungen sind anders geworden. Es ist heißer geworden auf der Welt. Es ist schwüler geworden auf der Welt. Wir haben keine Klimaanlagen auf den Plätzen, sondern das Dach ist oben offen und die Sonne brennt gnadenlos runter. Entweder du sagst, es gibt überhaupt keine medizinischen Auszeiten mehr. Dafür wäre ich auch, weil ganz ehrlich, wenn du umknickst und brichst dir 2 Bänder, was kannst du in 3 Minuten als Physiotherapeut wirklich ausrichten? Erklär's mir. Meistens werden medizinische Auszeiten genommen, um irgendwie den Gegner aus dem Takt zu bringen. Ne? Was kann ein Physio in 3 Minuten machen, wenn du dich ernsthaft gezerrt hast oder dir die Bänder gerissen hast? Oder du sagst, medizinische Auszeiten sind okay, jeder Spieler hat 2 pro Match und er kann sie benutzen, wann er will. Ob das für Krämpfe ist, um eine Pause zu nehmen, weil die Bedingungen schwieriger geworden sind und das Klima heißer, das ist mir völlig egal, das kannst du auch machen. But you can't have it both ways. Weißt du, wie ich meine? Du kannst es nicht gleichzeitig, du kannst nicht sagen, Krämpfe sind Fitness und keine Ahnung, ein umgeknickter Fuß, der wird in 3 Minuten behandelt und ist dann wieder okay, um weiterzuspielen. Das verstehe ich. Das habe ich noch nie verstanden und das werde ich bis an mein Lebensende nicht verstehen. Ich weiß nicht, wie du siehst, Boris, wirklich.
Ne, so, zu deiner Beruhigung, in meiner Zeit gab es das zum Beispiel gar nicht. Also da gab es keine Auszeit, wenn einer Krämpfe bekommen hat, dann hast du einfach Pech gehabt, dann warst du nicht fit genug. Punkt. Yeah. Match war vorbei. Und nicht Auszeit, weil du nicht fit genug warst. So. Es gab Auszeit, wenn du dich offensichtlich verletzt hast, sprich, dein Knie ist verdreht, dein Fuß ist verdreht, aber auch da ist die, wir sind jetzt beide keine Mediziner, aber da kannst du in 3 oder 5 Minuten nicht besonders viel machen. Nur heutzutage ist es ganz offensichtlich, dass die Spieler diese Auszeiten benutzen, um den Rhythmus zu unterbrechen, um sich selber ein bisschen Luft zu geben und so weiter. Und da ist nicht immer jeder wirklich so verletzt, dass er den Physio braucht, aber auch da ist die Regel zu weich. Ich bin der Erste, der für die Gesundheit der Spieler ist, aber einige Spieler benutzen diese Regel, um einfach Auszeiten zu nehmen, was wiederum nicht fair ist. Deswegen ATP der ITF nochmal Regelkunde, etwas klarer, etwas strenger, etwas transparenter. Wenn einer sich wirklich verletzt hat, dann Auszeit. Wenn einer körperlich erschöpft ist, dann ist er vielleicht nicht fit genug. Warum auch immer der Fall ist.
Ja, also ich wäre dafür, dass man entweder diese medizinische Auszeit komplett rausnimmt, weil die Spieler haben ja eine Toilettenpause und eine Umziehpause. Die Toilettenpause ist 3 Minuten lang und die Umziehpause ist 5 Minuten lang. Man könnte also argumentieren, man kann in dieser Zeit, statt aufs Klo zu gehen, kann man Physio holen. Oder in den 5 Minuten Umziehpause könnte man jemanden holen, der dich medizinisch betreut. Das heißt, du würdest die medizinischen Auszeiten komplett rausnehmen und die Spieler hätten einmal eine 3-minütige und einmal eine 5-minütige Pause, die sie ziehen können wie ein Joker, wann sie wollen. Ob das während Krämpfen ist oder nicht, up to you basically. Ne? Und dann hast du auch von mir aus einen Rhythmusbrecher. Oder du sagst, alles ist okay. Und du kannst immer medizinische aus, weißt du, wie ich meine? Du, oder, ne, weil sonst, du kannst ja nicht, weil das ist ja auch das Ding bei Krämpfen. Du darfst ja, immer noch ist es ja so, dass du bei Krämpfen eigentlich kein Physio holen kannst. Aber wenn jetzt Yannick hingeht und sagt, ich habe mir die Hamstring gezerrt, dann wird ja der Schiedsrichter nicht runtergehen, die Hamstring vom Yannick anfassen mit dem Finger, so, und dann sagen, oh Yannick, ich als Schiedsrichter, der ausgebildet ist als Schiedsrichter und nicht als Mediziner, glaube aber, das sind Krämpfe und keine Zerrung, also gebe ich dir die medizinische Auszeit nicht. Das wird ja kein Schiedsrichter machen und die Spieler sind ja auch nicht auf den Kopf gefallen. Die gehen halt hin und sagen, hey, ich habe mich gezerrt, ich brauche ein Physio. Deswegen entweder du erlaubst alles, oder du verbietest alles. Aber du kannst es nicht irgendwie so dazwischen wursteln und dann muss der Schiedsrichter immer im Moment der Hitze eine Entscheidung treffen und sieht dann oftmals auch ein bisschen schlecht aus. Oder?
Nee, also entweder oder. Also die Regel ist zu wachsweich. Die Spieler benutzen das, wie sie es brauchen. Einige werden bevorzugt, andere werden benachteiligt. Das ist leider so bei den Damen und den Herren. Und da müssen sich die Schiedsrichter und die Regelkunde von beiden Vereinigungen wirklich mal in die eigene Nase fassen. So wie es momentan läuft, ist nicht optimal.
Das sehe ich genauso. Boris, das ist ein super Schlusswort. Wie siehst du jetzt noch auf den Rest der Saison? Freust du dich drauf? Bist du das Tennis übermüßig? Wirst du jemals das Tennis übermüßig oder gibt's das bei dir nicht? Du hast immer Bock auf Tennis.
Nee, also nach den US Open war ich schon ein bisschen tennismüde und habe auch da wenig dann geschaut. Aber das so eine Woche oder zwei und dann schaue ich mal schon wieder, wo die Jungs oder die Mädchen sind und schaue auch die Matches an. Also in Italien sind wir ja Tennis verwöhnt. Du kriegst jedes Tennismatch hier live.
Das ist so cool.
Ob das auf Sky ist oder Super Tennis oder Rai, es wird immer Tennis gezeigt. Nein, also die Saison geht jetzt nach Europa. Die Turniere in Basel und Wien stehen an, das sind 500 da und dann eben das Masters in Paris und dann der größte Höhepunkt, ATP-Finale in Turin, WTA-Finale in Riyadh und dann kommt nochmal der Davis Cup. Also noch werden wir ein paar Wochen Tennis genießen.
Ja, ich freue mich drauf. Ich hatte auch ein bisschen eine Auszeit nach den US Open, aber jetzt bin ich wieder voll drin, vor allem mit dieser, und damit würde ich vielleicht gerne abschließen, mit dieser wirklich Wahnsinns-Sportsgeschichte, vielleicht der Sportgeschichte des Jahres. Valentin Vacheron, heute zu diesem Zeitpunkt noch 202 in der Weltrangliste, gewinnt das Riesenmasters in Shanghai 1000, macht mehr Punkte, als er jemals in seinem Leben gemacht hat und verdient mehr Geld, als er jemals in seinem Leben gemacht hat. Also Hut ab für dieses wirklich märchenhafte, für diesen märchenhaften Run zum Titel aus der Quali heraus an Valentin Vacheron. Und Boris, ich freue mich auf dich ganz bald, dass wir uns wiedersehen.
In dem Sinne, wunderbar, dieser Podcast wieder mit dir.
Hat Spaß gemacht, Boris. Bis bald.
Danke.